Hallo, hier ist Kai Heidkamp, der Entwickler von K on CD. Ihr hört Radio Tux.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start.
Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Ihr hört Radio Tux Sendung 15 und ich bin Maurice Renk. Gerade aus Schweden zurückgekommen bin ich nun wieder mal an der Reihe, euch durch die Sendung zu führen, und ich fange am besten gleich mal an mit den Themen. So, wo habe ich sie denn? Hier. Wir haben zum Beispiel einen netten Beitrag zu K on CD und ein passendes, berühmtes Telefoninterview dazu. So, und dann haben wir noch, einen Beitrag zu IP-Tables, den werden wir allerdings splitten, das heißt, Anfang der Sendung gibt's einen und dann gibt's auch nochmal später einen. So, und auf keinen Fall dürfen wir natürlich vergessen die Linux-News der letzten 14 Tage, und damit fange ich jetzt einfach mal an. Hier ist unser Newsflash und das sind die Themen. SUSE 7.3 verfügbar. Kernelchaos 2.4.12 auch broken. Nautilus 1.05 verfügbar. SUSE Linux 7.3 verfügbar. SUSE Linux 7.3 wurde am 13. Oktober released und kommt im gewohnten Umfang in die Läden. Für schlechte Laune unter diesen SUSE-Nutzern sorgte allerdings die Preiserhöhung gegenüber der Version 7.2. So werden die einzelnen Pakete mit 20 Mark mehr zu Buche schlagen. 2.4.12 auch broken, oder? Uhu, 2.4.12. So lautete nämlich das Subject von Linus Torvalds an die Kernel-Mailing-Liste. Der neue Release des 2.4.12er, der uns alle etwas überraschte, scheint nun auch buggy zu sein. Sollte dieser doch einen Symlink-Bug entfernen, der eine DOS-Attacke möglich machte. Ob wir nun schon mit einem neuen Release-Kernel rechnen müssen oder ob nur ein Patch herauskommen wird, ist wohl noch offen. Die ständigen Versionsänderungen dürften wohl gerade Newbies etwas verwirren. Nautilus 1.05 verfügbar. Ein neuer Release von Nautilus, der grafischen Shell bzw. dem Dateimanager, ist verfügbar. Es gab eine Menge Änderungen, seitdem 1.04er freigegeben wurde. Vor allen Änderungen von Red Hat Programmierung für deren Release sind in die Standardversion von Nautilus eingeflossen. Die Sourcen werden unter ftp-gnome.org verfügbar sein. Das waren kurz und knackig die wichtigsten Linux-News der letzten 14 Tage. So, Steffen Zörnig hat einen Beitrag über K on CD gesprochen. Und den gibt's jetzt natürlich zu hören. Viel Spaß!
Wer kennt es nicht? Da will man schnell mal eine CD brennen, aber man hat nicht die Zeit, die kompletten Manpages von CD Record durchzulesen. Und überhaupt, es wäre ja viel schöner, wenn man das Ganze mit Hilfe einer grafischen Oberfläche machen könnte. Ähnliches muss sich wohl auch Kai Heidkamp, der Programmierer von K on CD, gedacht haben. K on CD ist ein Frontend für das Konsolenbrennprogramm CD Record. Was ist ein Frontend, werden nun vielleicht einige von euch fragen. Ein Frontend ist ein Programm, das das Bedienen eines oder auch mehrerer anderer Programme leichter machen soll. Im Fall von KonCD kann man damit sich grafisch unter KDE seine CD praktisch wie mit gängigen Windows-Programmen zusammenklicken. Wenn man alles nach seinen Wünschen eingestellt hat, ruft KonCD dann CD Record mit den Einstellungen auf und die CD sollte gebrannt werden. Damit KonCD läuft, muss demnach also auch CD Record installiert sein. Und der Brenner muss von CD Record unterstützt werden. Welche Brenner unterstützt werden, es sind wirklich recht viele, findet ihr auf der CD Record Homepage unter www.cdrecord.org. Beim Erstellen von CDs hat man mit dem Duo aus CD Record und KonCD auch kaum mehr Wünsche offen. Multisession-CDs, Rewritable-CDs, CD-Text, Burn-Proof und praktisch alle sonstigen Features beim CD-Brennen werden unterstützt. Audio-CDs kann man mit KonCD aus WAVE, MP3 und Ogvorbis-Files erstellen. Und ebenso kann man auch Audio-CDs in MP3, WAVE oder Ogvorbis-Dateien umwandeln. Ab KDE 3.0 wird KonCD fester Bestandteil von selbigen sein. So lange muss man es aber noch selbst installieren, beziehungsweise es von der Distribution installieren lassen. Mehr Informationen und natürlich auch die Download-Archive findet ihr auf der KonCD-Homepage unter www.koncd.org. Viel Spaß beim Brennen!
Mann, wo ich das höre, eigentlich könnte ich auch mal wieder ein Backup von meiner Festplatte machen. Aber jetzt geht's erstmal weiter im Programm. Und zwar Steffen Zörnig, der eben diesen genialen Beitrag gesprochen hat. Der wird jetzt noch einen viel genialeren Beitrag sprechen, besser gesagt ein Interview führen. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Hallo Kai.
Hallo.
Du bist ja der Autor von KonCD. Was hat dich veranlasst, ein Frontend für CD Record zu schreiben?
Ja, also vor 2 Jahren ungefähr habe ich damit angefangen. Und damals gab es noch nicht viele Frontends für Linux, die CD-Record unterstützen. Das hat mir selbst persönlich eigentlich auch gefehlt, so ein Frontend, weil ich auch viel brenne und Windows wenig nutze. Und dann muss man eben immer, wenn man was brennen will, in Windows umstellen, zu Windows wechseln. Und dann habe ich mich irgendwann mal rangesetzt und habe damit angefangen. Zuerst konnte das Programm, lief unter KDE 1 noch. Das konnte zuerst nur eine CD kopieren. Das habe ich dann nach und nach weiterentwickelt und ausgebaut.
Arbeitest du alleine an KonCD oder arbeiten noch mehr Leute daran?
Nein, ich arbeite alleine daran. Es gibt natürlich noch einige Autoren, die Beiträge leisten, die Patches schicken und so, oder Ideen mit reinbringen.
Wieso hast du KonCD unter KDE realisiert?
Na gut, KDE ist mein Lieblings-Window-Manager. Und ich habe eigentlich schon immer damit gearbeitet. GNOME ist zwar auch nicht schlecht, aber gefällt mir nicht so. Und dann setzt KDE auf Qt auf, das wirklich eines der besten Frameworks ist, die ich kenne. Sehr einfach und sehr gut dokumentiert. Und es wird eben auch von Trolltech immer sehr weit weiterentwickelt.
Bei der Programmierung eines Frontends ist man ja immer auf die darunterliegenden Programme angewiesen. Hast du mit den Entwicklern von CD Record Kontakt? Helft ihr euch gegenseitig beim Aufspüren von Fehlern?
Nicht direkt. Also von CD Record ist das ja der Jörg Schilling. Also ich habe nicht direkt mit ihm Kontakt. Ich gucke immer auf seiner Homepage, was es da Neues gibt und setze das dann um.
Was war denn programmiertechnisch am schwierigsten für dich zu realisieren?
Am schwierigsten ist eigentlich immer die Ausgaben von dem Kommandozeilenprogramm in die grafische Oberfläche zu integrieren. Und vor allen Dingen die SCSI-Ausgaben, das heißt die Erkennung der SCSI-Geräte, dass man die dann grafisch darstellen kann.
Was für Features sind denn für spätere Versionen geplant?
Das ist noch ein bisschen offen. Im Moment habe ich alles integriert, was ich eigentlich wollte. Darum sind wir jetzt ja auch schon bei der Version 1.0. Weiteres ist offen. Für Ideen bin ich immer da.
Wie kann man dir weiterhelfen? Wo schickt man am besten Ideen oder so hin?
Naja, Ideen und so weiter kann man ruhig an meine E-Mail-Adresse schicken, kai@kde.org, oder auf die Homepage posten im Forum oder sowas. Ideen natürlich auch. Und es wird natürlich umgesetzt, soweit möglich.
Wo wir gerade von Hilfe sprachen, wird es vor kurzem auf ProLinux gefragt gehabt, also so ein Logo-Wettbewerb im Prinzip gemacht. Hast du mittlerweile ein Logo für 1.0 gefunden?
Ja, es steht schon eins fest, es ist auch schon eingebaut.
Also wenn man sich KONCD 1.0, ich glaube Release-Kandidat 2 ist derzeit aktuell, runterlädt, dann wird man das schon sehen können.
Richtig.
Wunderbar, danke für das Interview.
So, weiter geht's. Jetzt im Programm haben wir einen Artikel über IP-Tables und der wird von Ingo Ebel gesprochen.
Was ist eine Firewall? Mit einer Firewall bezeichnet man eine Reihe von Sicherheitskonzepten, um das eigene Netz vor Angriffen aus anderen Netzen zu schützen. Der häufigste Anwendungsfall ist die Abschirmung eines Lokalnetzes vor dem Internet. In diesem Bereich unterscheidet man zwischen zwei Arten von Firewalls, Netfilter und Proxy-Firewalls. Netfilter-Firewalls arbeiten auf Protokollebene und filtern anhand von Dateien im Header. Im Gegensatz dazu arbeiten Proxy-Firewalls auf der Anwendungsebene, das heißt, sie können sich den Inhalt der Pakete anschauen und diese nach entsprechenden Kriterien filtern. So kann eine Proxy-Firewall bestimmte Webseiten sperren oder nach Cookies, JavaScript oder sonstigen unerwünschten Inhalten schützen. Heute soll es allerdings nur um die Einrichtung einer Netfilter-Firewall gehen, da diese Art von Firewall für die meisten Nutzer ausreichend ist. Falls jemand allerdings höhere Sicherheitsanforderungen hat, sollte er über eine Kombination von Netfilter und Proxy-Firewall nachdenken. Es gibt zahlreiche Firewall-Software. Eine der besten freien Programme für diesen Zweck ist IP-Tables, das in Kernel 2.4 integriert ist. Die Syntax von IP-Tables ist zwar simpel, aber unendlich viele Optionen und Möglichkeiten hat es. Aus Zeitgründen will ich nur auf die wichtigsten Optionen eingehen. Als weitere Lektüre ist auf jeden Fall die Manpage zu empfehlen. Die Regeln von IP-Tables werden in Ketten, sogenannten Chains, zusammengefasst. Per Default-Einstellung gibt es die Ketten Input für eingehende Pakete, Output für ausgehende Pakete und Forward für weitergeleitete Pakete. Man kann auch selber Ketten erstellen, aber dies würde den Rahmen der Sendung sprengen. Um Regeln in Ketten anzugliedern oder zu löschen, gibt es eine Reihe von Optionen, die man anwenden kann. In den meisten Fällen wird die Option -a für Anfügen bzw. -d für Löschen gebraucht. Danach werden die Kriterien angegeben, die ein Paket erfüllen muss. Hier gibt es Dutzende von Optionen, daher hier nur die wichtigsten. Mit -d kann die Zieladresse eines Pakets, das Gegenstück dazu ist -s, womit die Source-Adresse eines Pakets angegeben wird. Durch -p kann das Protokoll eines Pakets spezifiziert werden. Zur Auswahl stehen TCP, UDP, ICMP oder ORG. Mit -dport bzw. -sport wird der Ziel- bzw. Quellport des Pakets angegeben. Hierzu ist die Option -p zwingend erforderlich. Mit -i bzw. -o lässt sich das Input- bzw. Output-Device abschließend spezifizieren. Abschließend muss man noch bestimmen, was mit dem Paket geschieht, wenn die Kriterien zutreffen. Das geschieht mit -j. Als Parameter ist accept, drop und reject erlaubt. Accept lässt ein Paket ganz normal passieren. Mit drop wird das Paket verworfen. Mit reject wird das Paket einfach nicht nur verworfen, sondern der Sender bekommt eine Meldung zurück. Standardmäßig ist das die Dienst nicht verfügbar Fehlermeldung.
Jawohl, mit dem Beitrag geht's gleich noch weiter, aber jetzt will ich erstmal kurz eine kleine Pause machen und mal wieder auf unsere Voicebox zu sprechen kommen und ich glaube, die höre ich jetzt erstmal ab. So, erstmal zurückspulen. Gut, okay, ich mache mal Musik aus. Zack, so, auf geht's. Schnell den Play-Button gedrückt und... Oh, haben doch so viele raufgesprochen. Na gut, vielleicht habt ihr die Nummer nicht richtig verstanden. Hier kommt sie nochmal.
Eure Meinung ist uns wichtig. Ruft uns an unter 0231 55 75 10 22 30 831.
Come on!
So, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. Die Nummer, die haben wir jetzt so oft gespielt, ne? Und wenn ihr jetzt nicht raufsprecht, dann wird der Onkel ganz traurig, wirklich. Ich kann... Jo, mach weiter.
RPTables ist sehr modular aufgebaut. Das heißt, das Standardpaket RPTables-Filter kann durch Module und Funktionen erweitert werden. Eines der besten Module ist sicherlich Stateful Inspection. Mit Stateful Inspection kann man anhand des Status eines Pakets filtern. Ein Paket hat immer einen bestimmten Status. New. Das Paket baut eine Verbindung auf. Established. Das Paket sendet auf einer bestimmten Verbindung. Related. Das Paket benutzt eine verwandte Verbindung. Oder Unveiled. Unbekannter Status. Somit lassen sich die Pakete anhand ihrer Funktionsart filtern. Um Stateful Inspection zu nutzen, muss es erst als Modul mit -m state eingebunden werden. Jetzt kann mit --state eine numerische Stadien angegeben werden. Es gibt aber noch viel mehr solcher Module. Will reject eine ICMP Verbindung zurücksenden, limit volumenbedingtes Filtern, owner Filter nach bestimmten Benutzer oder MAC, filtern anhand der Hardware-Adresse der Netzwerkkarte. Dies ist nur eine kleine Auswahl der zur Verfügung stehenden Module. IP-Tables hat sogenannte Policy. In einer Policy besteht, was gemacht wird, wenn keine Regel auf ein Paket zutrifft. Standardmäßig ist die Policy jeder Kette auf Accept gestellt. Das sollte aber, wenn kein zwingender Grund vorliegt, auf alle Fälle auf Drop geändert werden, da so bei einer vergessenen Regel kein Sicherheitsloch in der Firewall entsteht. Zum Abschluss möchte ich euch noch sagen, dass ihr ein kleines Firewall-Skript zur Veranschaulichung auf unserer Seite findet. Das war ein Beitrag von Dieter Schmitz, vertont von Ingo Ehlen.
Es geht wieder, muss ja. Das war jetzt Radiotux Sendung 15. Beteiligt waren Steffen Zörnig, Ingo Ebel und meiner einer, Mogis Renk. So, das war's dann mit dieser Sendung. Ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, auf die Voicebox zu sprechen. Also wenn ich glaube, wir müssen mal wirklich was androhen. Also ich sag mal, wenn ihr nicht auf die Voicebox sprecht, dann sehe ich mich gezwungen, irgendwie nächste Sendung zu singen oder so. Weiß ich auch nicht. Das war's jetzt erstmal. Nächste Sendung in 2 Wochen, wie gewohnt. Weiß jetzt gar nicht, wer da moderieren wird, wird ihr aber merken. Bis dann.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.linuxplus.de.